تست. هلو
Schön, mal wieder bei euch zu sein. 6 Jahre war ich ja hier im Bezirk und schön, so viele liebe Gesichter zu sehen, mit denen man verbunden war und immer noch verbunden ist. Ja, der Sven hat gesagt, ich glaube, heute hat sein Sohnemann Geburtstag, sind die Großeltern da, und er hat gefragt, ob da jemand einspringen könnte. Und nachdem mein Dienst heute in Heiderbach ausgefallen ist, habe ich gesagt, ich gehe nach Schopfloch. Loben mitten in der Nacht, das ist das Thema heute Abend, und ich lese einen Bibeltext. Vielleicht stimmt es nicht ganz mit hier vorne überein, aber das macht nichts. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herren großen Gewinn mit der Wahrsagerei ein. Die folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes des Allerhöchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. So ging das viele Tage. Paulus aber tat das weh, und er wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr in derselben Stunde aus. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn ausgefahren war, nahmen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt vor die Obersten und führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Menschen bringen Unruhe in unsere Stadt. Sie sind Juden und verkündigen Sitten, die wir nicht annehmen noch befolgen dürfen, weil wir Römer sind. Und das Volk erhob sich gegen sie, und die Hauptleute ließen ihnen die Kleider vom Leib reißen und befahlen sie, mit Stöcken zu schlagen. Und nachdem man ihnen viele Schläge gegeben hatte, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Gefängniswärter, sie gut zu bewachen. Auf diesen Befehl hin steckte er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ich glaube, das Mikro kann man noch eine Idee nach oben nehmen. Ja? Sehr gut. Jawohl. Ja, liebe Freunde, ich will euch heute diesen Bibeltext auslegen, was sich da in der mazedonischen Stadt Philippi abgespielt hat. Paulus hat dort das Evangelium verkündigt und dann gibt's einen Rumor. Paulus wird ins Gefängnis geworfen. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und es hörten sie die Gefangenen. Ich habe gedacht, wie realistisch beschreibt die Bibel das Leben derer, die glauben an Jesus. Es ist eine große Freude da. Sie sind angenommen, ihnen ist vergeben. Sie dürfen im Frieden sein mit Gott. Das ist eine Seite. Aber es war und es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen im Leben dieser Männer gewesen. Denn die Apostelgeschichte erzählt uns, dass sie mitunter auch ein sehr schweres Leben gehabt haben. Sie waren umkämpft, gerade wegen ihrem Glauben an Jesus. Der Teufel war hinter ihnen her und sie standen auf der Nachtseite des Lebens. Sie kamen ja von Karfreitag her. Was für Nöte werden die Apostel durchgemacht haben, als ihr Herr so erbärmlich am Kreuz starb. Dann war er auferstanden. Und sie wussten nicht, ob er sie verworfen hatte. Auch äußerlich gesehen waren die Apostel arme Kerle, wie die über 300 Millionen Christen weltweit, die gegenwärtig für ihren Glauben verfolgt werden. 300 Millionen Christen weltweit. Denen wird Haus und Hof genommen. Die Heimat, sie müssen flüchten. Ihnen werden die Wohnungen zertrümmert, die Kirchen abgefackelt und nicht selten das Leben genommen. Im Hebräerbrief wird das ganz realistisch beschrieben. Ich zitiere, sie haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfellen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Schatten der Nacht auf den Gesichtern der Jesusjünger. Schatten der Nacht. Es gibt ja Leute, die in ihren Predigten sagen, glaube an Jesus und du hast Erfolg. Glaube an Jesus und das Geld lässt dein Portemonnaie schier platzen. Glaube an Jesus und du bist gesund. Die Bibel sagt uns, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Der Weg des Glaubens ist eben auch ein Weg der Anfechtungen, wie bei den Aposteln. Und ich will heute zu denen sprechen, die angefochten sind. Voller Sorge und Angst. Not und Sünde, Christen, die es schwer haben. Nein, liebe Freunde, die Apostel waren keine Sunny Boys, von allen auf Händen getragen, oft verfolgt und schließlich endet das ja damit, für alle Apostel, bis auf einen, bis auf den Johannes, dass sie den Märtyrertod sterben. Der kommunistische Dichter Bert Brecht lässt ja in der Drei-Groschen-Oper den Satz fallen und die einen sind im Dunkel und die anderen sind im Licht und die Apostel waren Leute, von denen man sagen kann, äußerlich Leute, die im Dunkeln sind. Und doch sind sie diesen schweren Weg gegangen, weil sie etwas gefunden haben, das größer war als alles Leid, größer als aller Druck, stärker als aller Hass. Sie haben die Liebe Gottes in Person gefunden, Jesus. Sie haben Annahme und Frieden gefunden. Und das ließ sie diesen schweren Weg gehen. Im Buch Hiob steht ein Bibelvers, der ist schöner als alles, was Goethe und Schiller und Hegel oder Kant gedichtet oder je gesagt haben. Hiob 35, Vers 10, Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Und das ist das Predigtthema heute. Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Ich denke, es sitzen eine Menge Leute hier, die auch Nacht in ihren Herzen haben. Auch wir Christen haben Nacht in unseren Herzen. Da machen wir uns nichts vor. Also da macht mir keiner mehr etwas vor nach 30 Jahren Dienst auch in der Seelsorge. Und ich weiß es von mir, von meinen Nächten, mit denen ich zu kämpfen habe. Wir ziehen jetzt im Geist nach Philippi, wo Paulus und Silas im Gefängnis lagen und um Mitternacht anfangen, Loblieder zu singen, weil über all dem Elend ihres Lebens ein Name in ihren Herzen beginnt zu leuchten, der Name Jesus. Unser Predigttext steckt also im Prinzip nur in dem einen Vers, Apostelgeschichte 16, 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und es hörten sie die Gefangenen. Drei Punkte habe ich euch mitgebracht, mit der PowerPoint müsst ihr euch heute nicht ablenken lassen. Erstens die Nacht, zweitens die Lobgesänge und drittens, wie kam es dazu? Erstens die Nacht, zweitens die Lobgesänge, drittens, wie kam es dazu? Erstens die Nacht. Als Paulus und sein Freund Silas im Gefängnis lagen, ich habe es gesagt, da war es sowohl äußerlich als auch innerlich Nacht bei ihnen. Da war es dunkel. Zunächst hatte ja ihr Herr Jesus sie durch eine Vision ganz klar nach Europa gerufen. Und als die beiden Männer ihre Füße auf die Küste Europas setzten, da war das eine große Stunde in der Reich-Gottes-Geschichte. Die erste Stadt, wo sie hinkamen, gerufen vom Herrn, war Philippi. Und da verkündigen sie die Botschaft. Gott hat den Himmel zerrissen. Er hat seinen Sohn gesandt und hat dich erkauft, indem er am Kreuz gestorben ist, hat dich erkauft aus den Mächten der Finsternis. Er ist auferstanden, herrscht und du darfst mit deinem kleinen Leben diesem Herrn gehören. Niemand sonst, keinem Staat, keinem System, niemand. Und viele fanden Frieden über diesem Evangelium. Aber ihr habt es gehört, diese Botschaft gab auch Rumor. Und so gibt es eine Art Revolution. Das Volk stürzt sich auf Paulus und Silas, die Boten dieser Message. Sie werden vor die Obersten geschleift. Die wollen gerade eigentlich Feierabend machen. Um 4 Uhr machen die Büros der Beamten in der Gemeindeverwaltung zu, wie ist es in Schopfloch? Vielleicht auch schon um 3. Und zwar jetzt gerade 4:10. Und da sagt ein Beamter, zieht die Schublade auf, legt so einen Bleistift rein und schiebt die zu und sagt, jetzt ist Schluss. Geißelt die erstmal und dann sollen die ihren Revoluzergeist sich in der Zelle ein bisschen abkühlen. Morgen verhandeln wir dann, wir gehen jetzt nach Hause. Gesagt, getan, Paulus und Silas werden gegeißelt und wir Christen wissen, eine römische Geißelung war eine schreckliche Sache. Die Geißel war eine Peitsche aus mehreren Lederriemen, in die man entweder kleine Knochenstücke oder Metallstücke eingeflochten hatte. Und diese Geißel sausen nun auf die Rücken der beiden hart herunter. Einmal, 10-mal, 20-mal. Ihre Rücken sind, ihr müsst euch das vorstellen, aufgerissen. Wie Hackfleisch. Und dann werden sie von den vier Wächtern gepackt. Die Eisentür wird aufgeschlossen und dann spannt man ihre Füße in den Block und dann knallt die Tür hart ins Schloss. Man hört die Wärter die Treppenstufen noch nach oben hochgehen. Oben feuert ein Wärter noch eine Tür zu und dann ist es totenstill. Als Paulus und Silas zu sich kommen, sehen sie das Wasser an den Wänden tropfen. So stelle ich mir es vor, hier und da huscht eine Ratte vorbei und es stinkt wie Sau in diesem Drecksloch. Wir können annehmen, es war abends 18 Uhr und dann lesen wir nichts mehr. Um Mitternacht erst beten und loben Paulus. Und jetzt hat mich die Frage beschäftigt und ich stelle euch die Frage, was tun Paulus und Silas denn zwischen 18 und 24 Uhr? Was war denn da los? Ich sag's euch, da waren die beiden in der Nacht, in der Anfechtung. Die nächsten Stunden, so können wir annehmen, liegen die beiden wie betäubt in diesem römischen Gefängnisloch und sind in großer Anfechtung. Da war nicht nur äußerlich Nacht, sondern auch innerlich. Und es soll mir keiner erzählen, er wäre Christ und er wüsste nichts von solchen Nächten der Anfechtung, wenn einem alles zerbricht, wenn man nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, wenn die Verzweiflung aufbricht und Angst und Sorge einen packt und einen nicht mehr loslässt. Ich möchte zunächst mal der Anfechtung der Nacht des Paulus nachgehen, weil ich denke, wir sitzen ja im Grunde genommen alle im gleichen Boot. Übrigens, sorry, ich gucke überhaupt nicht auf die Uhr. Oder haben wir da oben einen? Okay. Es wird sowieso nichts, ja, mit mir. Ich überziehe und ich kriege noch nicht einmal GEZ-Gebühren. Ja. Ich denke, wir sitzen im Grunde genommen alle im gleichen Boot. Als Paulus in diesem dreckigen Loch der römischen Staatsmacht liegt, mit aufgerissenem Rücken, und ich habe vorher gesagt, Gott hat ihn und seine Kumpanen, auch den Silas ja, gerufen, nach Europa zu gehen. Da kommt in ihm die Frage hoch, Gott, wie kannst du das zulassen? Du musst mir es aber auch aufdrehen, Wilhelm. Jawohl. Du weißt, die Rentner kriegen die Deckel nicht mehr auf. Wie kann Gott das zulassen? Ich bin doch auf seinen Wink hier, auf sein Zurufen, auf seine Anweisung. Gott hat uns doch gesagt, wir sollen in Europa sein Wort verkündigen. Jetzt sperrt er uns hier ein. Was soll denn das? Es sind Erfahrungen in unserem Leben. Und schreckliche Erfahrungen auch. Im Leben von Christen, da steht die Frage dunkel im Raum. Gott, wie kannst du das zulassen? Das ist das Erste. Dann war in dem Paulus ein Zorn. Nichts kann einen, ich spreche die Männer unter uns an, nichts kann einen Mann schwerer treffen, als dass er Ungerechtigkeit ertragen muss und kann nichts dagegen machen. Er war römischer Bürger und römische Bürger durfte man nicht geißeln. Er hat das am nächsten Tag auch den braven Beamten schön unter die Nase gerieben. Er wurde zu Unrecht gegeißelt. Und da möchte man als Mann auf den Tisch hauen. Das geht nicht. Was machen die mit mir? Und ich sage euch, es ist eine Anfechtung, wenn die fleischlichen Triebe aufbrechen, bei uns Männern, wenn der Zorn hochkocht oder die sexuellen Triebe sich melden oder der Eigensinn oder der Neid, der Geiz. wenn wir merken, dass wir an uns zu Schanden werden. In der Anfechtung des Paulus war auch Sorge drin. Er hatte ja angefangen in Philippi, Gemeindearbeit, was soll jetzt aus dieser kleinen Gemeinde werden? Oh, wie kann der Sorgengeist eine Anfechtung werden? Ich denke, ihr Älteren wisst das. Wie das wohl wird? Wie dieses und jenes ausgeht? Und das habe ich nicht im Griff. Und da fühle ich mich total ausgeliefert. Sorgen können eine gewaltige Anfechtung sein. Und als Seelsorger weiß ich, dass ihr heute Abend auch eine Menge Sorgen mitgebracht habt in diesen Gottesdienst. Und dann war da die Angst bei Paulus vor Menschen. Der König David war ja bestimmt ein tapferer Mann, aber als er mal vor eine Frage gestellt wird, betet er: O Gott, lass mich bloß nicht in der Menschenhände fallen. Es ist schrecklich, wenn man in Händen von Menschen ist, wenn die Angst hochkommt, was machen die mit dir? Was machen die mit dir? Du bist ihnen ausgeliefert. Die größte Anfechtung des Paulus, und damit will ich da den Sack zumachen, war die: Hat mich Gott denn verworfen, dass ich nicht mehr sein Bote sein soll? Sicher, er war seines Heils gewiss. Aber die Frage kam, und die kam auch in meinem Leben schon: Vielleicht kann er mich zum Dienst nicht mehr brauchen. Er rangiert mich jetzt aus. Es kann eine gewaltige Anfechtung sein, ob Gott einen verworfen hat. Dass der ganze Heilsstand noch einmal ins Zittern kommt. Und nicht wenige der Alten haben ja auch ängstlich, das wisst ihr, auf dem Sterbebett noch gefragt: Reicht's? Reicht's? Ob's reicht für den Himmel? Natürlich reicht's nicht. Bei uns allen nicht, bei mir nicht, aber durch Jesus reicht's. Um 18 Uhr wurde Paulus und Silas, wurden die ausgepeitscht, erst um Mitternacht melden die sich. Und ich bin sicher, dass alle diese Anfechtungen über die beiden hereingebrochen sind, denn es gibt noch einen Bibelvers, der das untermauert, sonst ist ja nur klosche Auslegung. 2. Korinther 1. Wir waren über die Maßen beschwert und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es für uns beschlossen hielten, wir müssten sterben. Paulus kennt das. Und es sind auch Leute unter uns, die Nöte haben, die sie keinem sagen können. Auch nicht hier. Im Psalm 34 heißt es: Der Herr ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Und so war Jesus dem Paulus nahe und er ist auch dir nahe, gerade wenn du unter Druck stehst. Wenn du voller Angst und Sorge bist, gerade wenn du an dir selbst verzweifelst. Erstens die Nacht über Paulus und Silas. Das zweite: Lobgesänge. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und es hörten sie die Gefangenen. Um Mitternacht, sagt der Bibeltext, ist auf einmal alles verändert. Es erschallt ein lauter Lobgesang, den auch die anderen hören. Dabei war die Zelle, die dunkle Zelle, dieselbe. Das Wasser tropft von den Wänden. Es ist kalt und dunkel und Nacht, die äußeren Verhältnisse hatten sich gar nicht geändert. Ihre Rücken taten noch genauso weh wie vorher und ihre Füße waren immer noch eingespannt in den Block und jetzt auf einmal Lobgesänge. Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Ich denke, in Paulus, in ihm war eine Veränderung geschehen, in ihm. Wir beten und hoffen ja immer, dass sich die äußeren Verhältnisse ändern. Und manche ändern sich durch unsere Gebete, aber andere ändern sich nicht. Als Paulus darum bettelt, dreimal bei Gott, nimm mir doch endlich den Pfahl aus dem Fleisch, da kriegt er gesagt, nein, der Pfahl bleibt. Lass sie an meiner Gnade genügen. Punkt. Und so erleben manche von uns, dass der Pfahl bleibt, dass die Anfechtung bleibt. Was ist denn dann? Dann muss in uns eine Veränderung stattfinden und wir fragen, wie? Wie? Ich möchte mit euch jetzt, obwohl es so warm ist, aber ihr haltet es noch aus, durchgeschwitzt sind wir ja bis nachher sowieso, das macht nichts, brauchen wir hier fast nicht mehr duschen. Ich möchte mit euch einen Sprung machen ins Buch der Offenbarung. Da gibt es in Kapitel 5 eine Szene, die habe ich sehr gern. Da sieht der Johannes hinein in die ewige Welt Gottes. Seine Augen werden aufgetan und er sieht in die unsichtbare Welt. Er sieht den Thron Gottes, Edelsteine, 24 Älteste und 10.000 Engel. Die werfen ihre Kronen vor dem Thron in den Staub und beten Gott an. Und dann gibt's da im Himmel plötzlich eine Pause. Der auf dem Thron sitzt, hat eine Schriftrolle in der Hand mit den Plänen Gottes drin. Und dann wird gefragt, wer kann die Schriftrolle öffnen und die Pläne Gottes ausführen? Und da ist da plötzlich großes Schweigen. Keiner kann das tun. Und da stürzen dem Johannes die Tränen in die Augen. Ist denn keiner da, der Gottes Pläne zur Ausführung bringt? Und dann sagt ein Engel zu ihm, Johannes, weine nicht, es ist einer da. Der Starke, der Held, der Löwe aus Juda, der ist da. Und der Johannes fragt sich, wer ist denn der? Und dann treten die Engel zur Seite und Johannes sieht vor dem Thron das Lamm mit der Todeswunde, Jesus, der gekreuzigt. Und jetzt lese ich Originalton Offenbarung. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war viel tausend mal tausend. Die sprachen mit großer Stimme. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Ein Lobgesang in himmlischen Räumen und in diesen Lobgesang mischt sich, könnt ihr das denken, mischt sich der Lobgesang aus dem dunklen Kerker in Philippi. Und es mischt sich hinein, es mischen sich hinein deine Tränen auf deinem Wohnzimmersofa, die du in den letzten Wochen vielleicht mal vergossen hast. Und es wird wahr, Gott, mein Schöpfer, du gibst Lobgesänge in der Nacht. Vielleicht bist du gerade verzweifelt über deine Situation. Lass dich ermutigen durch die Lobgesänge im Himmel. Es ist einer da. Es ist einer da, der die Pläne auch über deinem Leben zur Ausführung bringen wird, in jedem Detail. Er lässt weder dich noch die Deinen auf halber Wegstrecke einfach so liegen. Der König von Juda siegt auch über dein Schicksal. Und jetzt fangen Paulus und Silas an zu singen. Erst zögerlich und dann immer lauter, dass es die Gefangenen hören. Lobgesänge in der Nacht. Erstens die Nacht, zweitens die Lob. Wie kam es dazu, dass mitten im Dreck, mitten in der Anfechtung, dieses Lob plötzlich aufbricht in ihren Herzen und im Mund eines Paulus? Antwort, Die Anfechtung wich in dem Augenblick, als sie anfingen zu beten. Ich sage euch jetzt mal, was ich denke. Das ist nur meine Schau drauf beim Bibellesen und beim Studieren. Ich sage euch, was ich denke, dass Paulus gebetet hat. Vorher hat er gefragt, Gott, wie kannst du das zulassen? Jetzt wollte er nicht mehr wissen, warum und wieso und weshalb das alles. Das hat er seinem Gott überlassen, der in seinen Plänen besser weiß, wie er sein Ding durchzieht. Gott fragt nicht mehr nach dem Warum. Eines aber wollte er ganz gewiss von diesem Jesus, dass er ihm nahe kommt. Ich verlange nicht mehr, Herr, dass du meine Lage veränderst, sagt Paulus, aber ich will dein Gnadenangesicht wiedersehen. Ich muss wissen, dass du eine Handbreit neben mir bist. So denke ich, so hat Paulus gebetet. Und dann reißt plötzlich, bin auf der letzten Seite, die Nacht auf und ein heller Strahl fällt in sein Herz. Paulus weiß auf einmal, es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir heilsam ist. In dem Augenblick, wo Paulus und Silas beten, wird ihnen klar, dass sie in Gottes Händen sind. Und die Nacht ist noch da. Sie ist auch noch da in deinem Leben. Aber sie verliert ihre Macht. Es ist bei den beiden wie bei Gebäuden, die in der Nacht hell erleuchtet sind. So sehen die beiden auf einmal Jesus, das Lamm am Kreuz, das alle ihre Sünden wegträgt. Wisst ihr, ich komme ja ganz selten noch nach Darmstadt, aber am Böllenfalltor, es war Darmstadt 98, mir krebse rum in der zweiten Liga, aber ich sage immer so wie in meinem Leben, so ist auch mein Verein. Ich krebs immer so rum, wisst ihr, so kurz vorm Abstieg und dann doch noch gerettet. Weiß nicht, wer sich damit identifizieren kann mit dem. Und da war ich immer gern auch bei Flutlichtspielen, freitagabends. Und das sind ja vier große Masten, die hätte den Verein bald mal bankrott gemacht. Und die strahlen nicht sich selber an, die strahlen aufs Spielfeld. Da spielt die Musik. Da müsst ihr hinschauen. Und so macht es der Heilige Geist. Er strahlt auf Jesus und sagt, da spielt die Musik, da müsst ihr hinschauen. Und dann merken die und sehen die wieder ganz neu, er hat uns erlöst, er hat uns erkauft, wir sind in seiner Hand und er wird uns führen bis ans Ziel. Und so fangen die beiden an zu singen, dass es die Gefangenen hören. Ja, es stimmt, es gibt einen Gott, der Lobgesänge wirken kann mitten in der Nacht, weil klar wird, dass er regiert, dass er die Zügel fest in seinen Händen hält, auch über seinem Volk Israel. Lasst euch nicht so viel Angst machen. Wer heilsgeschichtlich durchblickt, weiß, dass das kommen muss. Das erwählte Volk Gottes wird umkämpft sein bis zu einer letzten Schlacht der Völker, aller Völker gegen Israel, die man nennt die Schlacht von Armageddon. Aber da sind wir noch nicht. Und von daher wird es da weiter brodeln. Aber Gott hat sein erwähltes Volk, das nicht fehlerfrei ist, seid ihr's, bin ich's, seine Treue versprochen und er wird sie durchbringen. Er hält die Zügel fest in seinen Händen. Wer bei uns in Berlin auf der Regierungsbank sitzt, das ist nebensächlich, der Herr sitzt drauf. Und er wird uns tragen, führen, leiten und halten, trotz aller Nächten, in denen wir stehen. Und die uns auch manchmal überfallen, bis zum letzten Atemzug. Amen. Wir beten noch miteinander. Wie ist bei euch? Da war immer noch das Vaterunser hinten dran. War das hier so? Nee. Oh ja, ich bin ja heute nur noch Gastprediger. Herr Jesus, danke für dein Wort. Du kennst uns, du kennst auch unsere Nächte. Du kennst das, was uns schwer zu schaffen macht, und wir halten dir das jetzt hin mit unseren Händen. Danke, dass du uns nicht wegstößt und dass Raum ist bei dir für uns, dass wir kommen dürfen. Mit vielem, was nicht gut ist. Aber was wir dir hinhalten in die Sonne, damit ein Licht drauf fällt und damit du die Kälte wegnimmst und Wärme hineinsendest. Danke, dass uns dein Wort sagst, du bist der König von Juda. Du bist der Löwe von Juda. Du lässt dich nicht überwinden, weder von Sünde, Hölle, noch Tod, noch Teufel. Möchte ich bitten, dass du uns diesen Blick neu schenkst, immer neu auf dich. Und dass wir dieses Lob anstimmen können, auch wenn es gerade nicht gut aussieht. Dass wir singen, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Und dass du zu deinem Ziel kommst. Segne meine Geschwister hier, gib jeder und jeden die Kraft, die sie brauchen. Amen. So, jetzt haben wir es bald geschafft. Ein Lied kommt noch, glaube ich, von euch. Wir freuen uns drauf.